Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Es ist nur ein bisschen Blut. So endet der Facebook-Eintrag über ihre Bachelorarbeit, über das Tabu der Menstruation. Hat Franka Frey vor einem Monat gepostet und dann wurde ihr Text tausendfach im Netz geteilt. Warum sie da wohl so viele Menschen angesprochen hat mit Frag ich Franka, die übrigens nicht immer so gerne über ihre Tage gesprochen hat.
Ich konnte mir auch lange Zeit nichts Grauenhafteres vorstellen, als eben so einen Blutfleck an der Hose zu haben, sich als menstruierender Mensch zu outen. Also wir haben gelernt, die Menstruation zu verheimlichen, uns auch dafür zu schämen, so zu tun, als gäbe es sie gar nicht. Dabei ist es ja essentiell für die Existenz eines jeden Menschen auf der Welt. Gäbe es die Menstruation nicht, gäbe es uns alle nicht.
So ist es. Und für ihre Bachelorarbeit hat Franka viel Literatur gewälzt, klar. Unter anderem auch das Tagebuch von Heike Kleen. Die ist auch heute dabei mit solchen Fun Facts.
Es gibt Länder, in denen das wirklich gefeiert wird. In Japan trommelt man die Familie zusammen. Es gibt roten Reis, es gibt Geschenke. Also über uns die Konfirmation, sag ich mal, wird da die erste Menstruation gefeiert. Das kann man sich bei uns jetzt nicht so gut vorstellen. Aber zumindest im Kleinen könnte man ja auch mal einen Schritt in die Richtung machen.
Warum eigentlich nicht? Um was denken eigentlich Männer über Menstruation?
Viele Frauen machen es auch zu einem Tabuthema, weil sie nicht drüber sprechen wollen.
Also ich habe eine Freundin und da kann man schon relativ offen drüber sprechen. Es nervt zwar, ne, aber...
Und worüber sprecht ihr da so? Also
so, wie viel da so rausläuft, manchmal mehr, manchmal weniger.
Manchmal merkt man es tatsächlich an. Die lassen sich so ein bisschen auch von dem Klischee, also die leben das auch ein bisschen mit.
Für Männer ist es halt schwer nachvollziehbar, weil sie es selber nicht kennen.
Mehr Stimmen und der Versuch, es als Mann nachvollziehen zu wollen, was es mit den Tagen so auf sich hat, hört ihr noch in Eine Stunde Liebe. Ich bin Shanley Anwar und wie sagte Comedian Caroline Kebekus mal so schön, ich habe Menstruationshintergrund. So, me too, los geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Liebe hier mit viralen Zahlen. Mehr als 12.000 Mal auf Facebook geteilt, über 40.000 Likes und Reaktionen, 4.000 Kommentare bisher. Ende August machte ein Facebook-Post die Runde im Netz. Die Freude übers Abgeben der Bachelorarbeit mit folgendem Titel. Die Enttabuisierung eines Themas in Gesellschaft und Medien am Beispiel Menstruation. Und die Frau, die die Arbeit geschrieben hat, nennt sich Franka Frey. Ich wollte von ihr als erstes wissen, wie sehr hat dich denn dieser Hype über deinen kurzen Text zu deiner Arbeit und so ein paar Fakten, die du zur Menstruation aufgelistet hast, überrascht?
Sehr. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass das Ding viral geht, um Gottes Willen. Ich hatte einfach nur, nachdem ich die Arbeit abgegeben hatte, diese unzubändigende Freude und auch so ein bisschen dieser innere Triumph, der mich dazu gebracht hat, zu sagen, okay, ich schreibe jetzt was darüber. Und plötzlich waren da 20.000 Likes.
Der Triumph, der erklärt sich ja auch dadurch, du beschreibst es ja, du hattest so Hürden, das Thema überhaupt bei den Prüfern überwiegend männlich durchzuboxen. Und dann nennst du so ein paar Facts, warum deiner Meinung nach Menstruation heute noch so ein Tabuthema ist. Warum glaubst du, hat das denn viele berührt?
Also ich glaube, dass sich sehr viele verstanden fühlen. Ich meine, die Hälfte der Menschheit hat irgendwann mal damit zu tun. Frauen menstruieren ungefähr 40 Jahre ihres Lebens. Und wenn man die Tage hochrechnet, die man dann tatsächlich die Tage hat, sind das durchgehend über 6 Jahre. Also jede Frau kennt das. Und es sind nicht nur die Schmerzen und Beschwerden, es sind auch viele Schamgefühle und dieses Verheimlichen. Und ich glaube, das geht einigen auf den Zeiger, also gerade Frauen. Und deswegen denke ich, dass ich da einen Nerv getroffen habe, aber völlig unabsichtlich.
Wir hatten in Eine Stunde Liebe vergangenes Jahr die Schwedin Liv Strömquist zu Gast und in Interviews hast du gesagt, dass sie auch eine Inspiration für dich war. Sie hat einen Comic gemalt, gezeichnet, geschrieben, Der Ursprung der Welt. Da geht es um die Kulturgeschichte der Vulva und da ist Menstruation auch ein Aspekt. Und zu diesem Kapitel von Liv Strömquist gab es auch besonders viele Reaktionen, hat sie mir im Interview erzählt.
One of the pictures that are in the
Eine der Zeichnungen im Buch ist von einer Eiskunstläuferin. Das eine Bein ist oben und man sieht einen Menstruationsblutfleck zwischen ihren Beinen. Das gab es in groß in einer Wanderausstellung in Schweden. Und in fast jedem Museum haben sich Leute darüber beschwert. Einer ist sogar in Ohnmacht gefallen.
Man or woman? Mann oder Frau?
I don't know.
Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass eine Person in Ohnmacht gefallen ist. Und das Bild war auch auf dem Poster für die Ausstellung. Und da haben oft Leute den Blutfleck übermalt. Scheinbar fühlen sich viele unwohl beim Anblick von Menstruationsflecken.
Franka, kannst du dieses Unwohlsein nachempfinden? Ging es dir denn vielleicht vor deiner Bachelorarbeit, vor der Recherche dazu auch so?
Ganz genau, du sprichst da echt was Gutes an, denn dieses Buch, Der Ursprung der Welt von Liv Strömquist, war tatsächlich eine sehr große Inspiration für mich. Ich habe mir das gekauft, mich schlapp gelacht, bis zu diesem Kapitel kam über die Menstruation und ich habe mich selbst dabei ertappt, wie unangenehm mir das Thema war und ich auch dachte, hey, was will die denn jetzt so? Aber wenn man sich dann einmal reinliest, merkt man, okay, das hat eine Relevanz, das ist super wichtig, dass wir darüber sprechen. Und warum gehen wir eigentlich so seltsam verkrampft damit um? Mhm. Liv Strömquist, ich bin ihr sehr dankbar dafür. Also sie hat mich sehr dazu inspiriert, meine Arbeit zu schreiben.
Und dieses Schamgefühl, das beschreibst du ja auch in deinem Facebook-Post, dieses Unwohlsein, wo könnten so Gründe dafür liegen, dass wir das so haben, diese Gefühle? Viele Frauen.
Ja, ist ganz witzig, wenn man einmal so ein bisschen kulturhistorisch dahinter geht, warum wir so komisch mit der Menstruation umgehen. Das Thema ist mit einer jahrtausendenlangen Geschichte von Irrglauben, kulturellen Aberglauben und Mythen verbunden. In fast allen Weltreligionen gibt es Ausschlussregelungen für menstruierende Frauen. Sie werden als unrein beschrieben und auch wissenschaftliche Fehleinschätzungen bis Mitte des 20. Jahrhunderts noch haben dazu geführt, dass man bis heute kulturelle Mythen hat, dass Frauen keine Sahne steif schlagen können, wenn sie menstruieren oder dass sie kein Essen kochen sollten und sonst was. Das hat sich in unsere Köpfe so richtig reingepflanzt in die Hirnrinde und weil es ein Tabuthema ist, ist es natürlich auch schwer darüber aufzuklären und dieses Tabu zu überwinden.
Weil du sie eben angesprochen hast, noch einmal vielleicht kurz Liv Strömquists Idee, warum sie glaubt, warum vor allen Dingen auch dieses Bild dieser Eiskunstläuferin mit dem Blutfleck zwischen den Beinen ja für so heftige Reaktionen gesorgt hat.
Like everything that we've been taught.
Wir haben gelernt, zum Beispiel auch in der Werbung, das Schlimmste, was dir als Frau passieren kann, ist ein Menstruationsblutfleck auf der Kleidung zu haben. Es bedeutet, dass du eine Totalversagerin bist oder vollkommen verrückt. In der Tamponwerbung geht es immer um Sicherheit. Es ist so sicher, sicher, sicher. Aber warum ist ein Blutfleck durch Menstruation so peinlich? Peinlicher als Flecken auf dem T-Shirt durch Nasenbluten. Das ist kulturell richtig aufgeladen. Viele Emotionen sind da. Und ich wollte gerne herausfinden, warum ist das so?
Franka, würdest du sagen, verbindet euch das, diese Neugier? Woher kommt dieses Gefühl? War das auch deine Motivation, diese Arbeit zu schreiben, diese Bachelorarbeit?
Ja, absolut. Ich bin auch damit aufgewachsen, dass man sich ganz heimlich beschämt gegenseitig nach dem Tampon fragt, wenn man dann wirklich in die Not kommt, keins zu haben. Und ich konnte mir auch lange Zeit nichts Grauenhafteres vorstellen, als eben so einen Blutfleck an der Hose zu haben, sich als menstruierender Mensch zu outen. Also wir haben gelernt, die Menstruation zu verheimlichen, uns auch dafür zu schämen, so zu tun, als gäbe es sie gar nicht. Dabei ist es sehr essentiell für die Existenz eines jeden Menschen auf der Welt. Gäbe es die Menstruation nicht, gäbe es uns alle nicht.
Franka Frei, was sie beim Schreiben ihrer Bachelorarbeit alles so noch herausgefunden hat, darüber sprechen wir gleich weiter in Eine Stunde Liebe. Vorher klären wir erstmal, was denken Männer über die Monatsblutung? Das war der Auftrag an Eine Stunde Liebe-Reporter Benjamin Weber und er ist dieser Frage nachgegangen.
Was sagen eigentlich Männer über Menstruation? Spontan jedenfalls erstmal nicht so viel.
Menstruation aus der Sicht von Männern?
Nee, eigentlich.
Deutscher Fotoba, geht ganz schön. Nee? Männer, die sich zu Menstruation äußern.
Nee? Und ganz ehrlich, irgendwie ist es mir auch ein bisschen unangenehm, fremde Männer auf der Straße nach ihrer Haltung zur Regelblutung zu befragen. Deswegen spreche ich erstmal mit einem guten Freund.
Aber meiner Meinung nach sollte man ruhig öffentlich darüber sprechen. Also warum nicht? Das ist ein ganz natürlicher Zyklus im Leben. Also ich spreche mit meiner Freundin drüber, weil sie unter PMS leidet.
PMS, das prämenstruelle Syndrom, beschreibt emotionale und körperliche Beschwerden im Zusammenhang mit der Regelblutung. Und da ist auch schon das erste Klischee. Frauen, die ihre Tage bekommen oder schon haben, sind leicht reizbar, werden schnell emotional und launisch. Das wird von Männern gerne auch mal als Vorwurf formuliert und auch ich habe vor gar nicht so langer Zeit zu meiner Freundin gesagt, mit dir diskutiere ich überhaupt nicht mehr, wenn du deine Tage hast. Hab mich kurz später dafür entschuldigt. Denn wir wissen ja, dass Menstruation zumindest für einige Frauen sehr schmerzhaft sein kann. Aber irgendwie scheint sich bei vielen Männern das Gefühl verfestigt zu haben, die Schmerzen gehören dazu, man spricht nicht über die Tage und wer sich beschwert, stellt sich an.
Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass so eine Geburt extrem schwierig ist und das was anderes. Aber an sich, der Punkt ist auch, irgendwann gewöhnt man sich doch auch dran. Ich glaube, dass für die am Anfang ein Problem war, aber irgendwann wissen die doch, wie es ist. Also,
aber die Schmerzen sind ja dann jeden Monat gleich.
Ja klar, aber man... Es ist ein Unterschied, ob man einmal sowas hat. Wenn man das jeden Monat irgendwie so erlebt, dann ist es auch weniger.
Viele sagen, ja, als Mann kann man die Schmerzen ja eh nicht nachvollziehen. Und das stimmt ja auch. Aber man kann sich informieren. Es gibt Studien, die sagen, Regelschmerzen können so schlimm werden wie die Schmerzen bei einem Herzinfarkt. Auch schwer nachvollziehbar für die meisten von uns. Meine Freundin schlägt vor, ich soll mir einfach vorstellen, mir tritt tagelang regelmäßig jemand doll in die Eier. Das sind zwar Schmerzen, die sie sich nicht vorstellen kann, aber vielleicht ist es ja gerade deswegen vergleichbar. Auch wenn natürlich nicht alle Frauen sich so fühlen. Wenn ich so drüber nachdenke, ist schon bizarr, wie wenig in der Öffentlichkeit über Menstruation gesprochen wird. Wenn in Werbespots für Binden Blut als durchsichtige Flüssigkeit dargestellt wird, dann wird dieser völlig normale Teil im Leben von Frauen systematisch unsichtbar gemacht. Wissen Männer überhaupt, was während der Menstruation genau passiert?
Im Detail nicht.
Medizinisch erklärt, ist schwierig, glaube ich, aber ich...
Ich habe keine Ahnung, was mit der Gebärmutter passiert.
Die nicht befruchtete Eizelle wird aus dem Uterus, aus der Gebärmutter entfernt, vom Körper selbst, weil sie ja eben nicht gebraucht wurde.
Auf Twitter habe ich Frauen die Frage gestellt, würdet ihr euch wünschen, Männer wüssten mehr über die Periode und wenn ja, worüber? Die große Mehrheit in dieser nicht repräsentativen Umfrage findet, Männer wissen viel zu wenig. Ich habe gelernt, dass Endometriose ein großes Thema ist. Kurz gesagt ist das eine Krankheit, bei der es auch außerhalb der Gebärmutter gebärmutterähnliches Gewebe gibt, das während der Tage besonders stark schmerzt und am Ende sogar zu Unfruchtbarkeit führen kann. Andere Reaktionen: Männer, hört endlich auf, euch vor der Menstruation zu ekeln, denn das ist was ganz Normales. Und viele haben geschrieben, sie haben einfach keinen Bock mehr, sich andauernd erklären zu müssen, wenn sie ihre Tage haben, wenn die Schmerzen so schlimm sind, dass sie nicht arbeiten können, zum Beispiel. Mein Fazit: Lieber mehr zuhören, was Frauen zu erzählen haben. Und das Thema Menstruation nicht scheuen. So wie dieser Mann.
Ja, ich versuche natürlich schon, irgendwie meinen Beitrag dazu zu leisten. Und ich glaube, es sollte auch definitiv kein Tabuthema sein. Also Männer, die sich irgendwie davor ekeln oder sonst was, ja, denen würde ich einfach mal raten, vielleicht ein bisschen das Ganze nochmal neu zu reflektieren.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
In ihrer Bachelorarbeit geht es Franka Frei um die Enttabuisierung der Menstruation. Eine ihrer Thesen: Die fehlende Kommunikation hat Negativfolgen für Umwelt und Wirtschaft und die finanzielle und soziale Geschlechtergleichstellung. Franka, was hast du denn da für Beispiele für?
Gerade der wirtschaftliche Aspekt lässt sich aus zweierlei Sichten beleuchten. Zum einen haben wir Zahlen, die bestätigen, dass Frauen auf der ganzen Welt aufgrund des fehlenden Zugangs zu Monatshygiene und auch aufgrund von kulturellen Irrglauben und Stigmen nicht zur Schule oder zur Arbeit gehen. Zum Beispiel in Bangladesch sind das 70% der Fabrikarbeiterinnen, die eine Woche lang fehlen. Das hat natürlich Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft des Landes. Aber auch in Deutschland haben schon Frauen die Schule oder Arbeit verpasst. 16% sagen das über sich. Die andere Geschichte ist das mit der Tamponsteuer, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Die gibt es natürlich so nicht. Aber es gibt zwei Steuersätze in Deutschland. Und auf Tampons ist eben 19% dieser erhöhte Steuersatz. Was natürlich großen Einfluss darauf nimmt, welche Ausgaben Frauen haben. Und das ist in meinen Augen eine Preisgeschlechterdiskriminierung. Es haben viele Leute unter meinen Post geschrieben, ja, aber Männerrasierer sind auch mit 19% versteuert und ich kann ja auch nicht aufhören, mich zu rasieren. Ich stehe ja auch unter dem sozialen Druck, gut auszusehen und so. Aber gerade bei Männerrasierern denke ich mir auch immer so, denken Männer, dass Frauen unterhalb der Wimpern unbehaarte Pfirsiche sind oder was ist los? Ich meine, wenn man von der Fläche her rechnet, wir rasieren uns die Beine und jeden zweiten Tag und unsere Rasierer kosten obendrein dann auch noch mehr.
Wollte ich gerade sagen, ja. Genau das. Also das sobald man nicht einen Männerrasierer benutzt, ja. Muss man auch dafür mehr zahlen. Viele Frauen wissen gar nichts von diesen Mehrkosten, was jetzt Tampons und Binden angeht. Ist das vielleicht für dich so ein Grund, warum es eben auch gar keinen richtigen Protest dagegen gibt, keinen flächendeckenden? Dieses Unwissen?
Ja, absolut. Natürlich sagt uns keiner. So, im Übrigen zahlst du ungefähr 2000 Euro nur dafür, dass du blutest in deinem Leben. Meistens sogar mehr, kommt ja drauf an. Nee, ich finde, wir müssen anfangen, solche Dinge zu hinterfragen. Das ist ganz wichtig und auch solche Dinge in Frage zu stellen, denn die Männer werden es nicht tun. Ist doch klar.
Und auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, so ein Thema wie Menstruationstasse, das ist so ein bisschen auch Hype geworden in den letzten Jahren. Mittlerweile, Aldi hat jetzt auch eine Menstruationstasse im Angebot.
Schön, dass du sagst. Das hat gestern meinen Tag gerettet. Ich war nämlich mit meinem Vater, mein 70-jähriger Vater und ich waren zusammen bei Aldi und ich sah diese Menstruationstasse und ich so, Papa, oh mein Gott, sie haben Menstruationstassen bei Aldi. Ich habe mich so gefreut und mein Vater war so, bitte, was willst du, eine Menstruation, was, wie bitte? mein Vater ist Arzt und er hatte noch nie etwas von einer Menstruationstasse gehört. Und dann habe ich ihm das erstmal gezeigt und er war völlig baff. Und ich habe ihm auch gesagt, wie gut ich diese Erfindung finde. Eine der besten Erfindungen der Menschheit, neben dem Rad vielleicht noch.
Vielleicht müssen wir mal kurz erklären, weil sie so umweltschonend ist. Ist das deine Meinung? Genau, weil es eine Tasse ist, eine Plastik. Ja, oder ist es Silikon?
Medizinisches Silikon.
Medizinisches Silikon,
hört sich
ja.
Hört sich tatsächlich an, genau. Aber ist es nicht.
Oh mein Gott, genau. Richtige Begrifflichkeiten, weil es ist medizinisches Silikon, was man als so eine kleine Tassenform hat, die man sich einführen kann. Und da wird dann, ja wie so ein Trichter im Grunde, wie ein Behälter, wird da das Blut dann aufgehoben. Und viele haben, glaube ich, so die Sorge beim Ausführen dann nachher, dass man dann, was mache ich mit dem ganzen Blut? Aber das ist, hält sich so eigentlich in Grenzen. Das ist Übungssache.
Ja, man muss das so ein kleines bisschen üben. Tatsächlich habe ich auch erst vor ein, zwei Jahren davon erfahren. Seitdem bin ich überzeugte Menstruationstassenbenutzerin. Tatsächlich wurde die Menstruationstasse schon aber im Jahr 1937 entwickelt und war seit den 80er Jahren auch schon erhältlich in der Form, in der wir sie heute kennen. Aber darüber hat niemand gesprochen. Ich meine, man könnte jetzt sagen, gut, es hatte keine Lobby, verkauft sich schlechter. Eine Tasse hält mehrere Jahre und so ein Tampon muss man alle paar Stunden wechseln. Na klar, und die Kosten sind dann dementsprechend auch viel geringer. Und das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Wir sparen unheimlich viel Müll. Eine Frau produziert in ihrem Leben allein an Hygieneprodukten, an Monatsprodukten, kiloweise Müll. Und der besteht zu großem Teil aus Plastik, so eine normale herkömmliche Binde. Das sind 90% Kunststoffe. Und die sind natürlich auch nicht ökologisch abbaubar. Und so eine Tasse hält ein paar Jahre. Also man kann da sehr viel sparen. Ich habe letztens eine Zahl gelesen, wenn man die Tampons, die Frauen in Deutschland verwenden, pro Jahr aufeinander stapeln würde, dann würde da eine Höhe rauskommen, mehr als 700 Mal der Kölner Dom aufeinander.
700 Mal der Kölner Dom, so rechnet uns Franka Frei vor. Übrigens, gerade in dieser Woche hat auch Australien die sogenannte Tamponsteuer abgeschafft. Und in Deutschland gibt es aktuell auf change.org eine Petition, die das Gleiche hier fordert. Da gibt es jetzt fast schon 90.000 Unterschriften. Und wenn euch das interessiert, sucht einfach mal nach dem Stichwort Tamponsteuer.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
In einer Stunde Liebe reden wir heute über die Monatsblutung mit Bloggerin und Studentin Franka Frei, 23 Jahre alt. Franka, du beschreibst in deiner Bachelorarbeit die negativen Folgen davon, dass ja viele eher ungern über ihre Tage sprechen. Welche Folgen hat das denn konkret für Frauen?
Eine Studie hat belegt, dass 50% der Frauen in Deutschland sich während ihrer Menstruation in sozialen Situationen unwohl fühlen. Und das hat natürlich ganz große Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein dieser Frauen. Und ich frage mich immer, warum schämen wir uns so dafür, dass wir einen Zyklus haben, dass wir eine Menstruation haben? Ich meine, das soll jedem gleichgestellt sein, wie offen er damit umgeht. Aber es sollte uns zumindest nicht im Alltag beschämen, selbst wenn das niemand sieht, dass wir ständig von Ängsten geplagt sind. Ich finde, das sollten wir ganz dringend damit aufhören. Wir hätten allen Grund, stolz zu sein.
Und wo müsste man da eigentlich ansetzen nach deinen ganzen Recherchen? Was denkst du? Ist es einfach die Schule, weil da die Bildung irgendwie vielleicht helfen kann, dass alle auf dem gleichen Stand sind? Weil in der Erziehung, da hat man keinen Einfluss drauf.
Ja, also es sind zwei Dinge, die einen ja als Kind ganz doll prägen. Das ist einmal die Erziehung und einmal die Schule. In der Schule wird häufig nicht richtig über das Thema aufgeklärt. Das ist dann immer so ein ungewolltes Thema. Und mein Biologielehrer war ein Mitte 60-jähriger Mann und der hat niemals das Wort Tampon gesagt. Ich hatte keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Also ich meine, ich habe ungefähr gelernt, wie der weibliche Zyklus funktioniert an irgendwelchen abstrakten Zeichnungen. Also für mich damals abstrakt. Und ich habe relativ wenig darüber gelernt. Also in der Schule sehe ich das schon problematisch, dass darüber wenig aufgeklärt wird. Aber in der Erziehung, und das ist noch viel schlimmer, gerade im Elternhaus herrschen oft so Tabus. Nur 13% der Frauen in Deutschland haben jemals mit ihrer Tochter über Menstruation gesprochen. Nur 7% der Väter. Und ich frage mich, woher soll so ein Mädchen, wenn zum ersten Mal das Blut kommt und sie weiß nicht, was passiert, woher soll sie denn wissen, wie sie sich richtig verhält? Gerade in Entwicklungsländern hat das unheimlich schreckliche Folgen. In kenianischen Slums, zum Beispiel in einem Slum in Nairobi, in der Hauptstadt von Kenia, wurde letztens eine Studie durchgeführt und es kam raus, dass über 60% der Frauen schon mal gezwungenermaßen, um an Hygieneprodukte zu kommen, sich prostituiert haben, weil darüber nicht gesprochen werden darf. Und die werden dann schwanger von diesen Männern, die ihnen Hygieneprodukte geben. Also das ist unglaublich.
Eben, du blickst auch immer wieder ins Ausland, blickst in Länder, wo es noch problematischer ist als in Deutschland. Aber wenn wir jetzt nochmal auf Deutschland zurückkommen, um gegen dieses Tabu anzugehen, das du da beschreibst?
Ja, ich drifte
hilft
mal so
eigentlich
ab.
Nur reden. Hilft nur reden? Genau. Oder wie geht es jetzt weiter für dich? Also ist das so dein Thema? Wirst du dich dem jetzt weiter widmen und reden drüber?
Genau. Also
in Interviews und so weiter. Du bist ja oft eingeladen jetzt.
Ja,
von
es ist
Medien.
Ganz irre. Plötzlich wollen alle über Menstruation sprechen, wo es doch so ein großes Tabuthema ist. Ja, Tabus haben ja natürlich auch eine sehr große Faszination und Sensationskraft auf Zuhörer und Zuhörerinnen. Eine Enttabuisierung funktioniert nur dann, wenn wir anfangen, mit dem Thema normal umzugehen. Wenn wir viel darüber aufklären, Informationen bereitstellen und vor allem entmystifizieren. Das geht darum, zu zeigen, dass ist nichts Ekelhaftes. Also ich meine, die Körperflüssigkeit sei dahingestellt, aber alleine der Vorgang, das ist etwas Natürliches und nichts, wofür wir uns schämen sollen. Das macht uns nicht minderwertig, das macht uns nicht dreckig, das macht uns ganz normal zu einem Menschen, der einen Zyklus hat. Und dieser Zyklus ist wichtig. Und deswegen habe ich auch meinen Blog. Ich schreibe als Franka Frei über diese Enttabuisierung bzw. die Tabuisierung und möchte auch so ein bisschen auf humorvolle Art diese alten Mythen entlarven und mit dem Tabu aufräumen. Ich denke, das funktioniert nur, wenn man auch mal ein bisschen schmunzeln kann. Mhm. Deswegen Entmystifizierung, Aufklärung entgegen dem Tabu stehen und vor allem uns auch selbst mal wirklich stärken in dem, was wir sind.
Franka Frei bloggt unter diesem Namen auch immer wieder über Menstruation. Und in ihrer Bachelorarbeit hat Franka ein Buch zitiert, über das wir als nächstes sprechen wollen. Ziemlich treffender Titel für ein Buch, das sich der Menstruation widmet. Das Tagebuch. Geschrieben hat es die Journalistin Heike Kleen. Hallo.
Hallo, grüße dich.
Wir haben eben Franka Frei gehört. Sie versucht, gegen das Tabu anzugehen, dass Menstruation ihrer Meinung nach ja in Deutschland noch ist. Und in deinem Buch gibt es dann Zahlen dazu. Also laut einer Studie von SCA, das ist ein Unternehmen unter anderem für Hygieneprodukte, sind 18% der Frauen in Deutschland so eingestellt, dass Menstruation ein Tabuthema für sie ist. Also fast jede fünfte Frau. Diese Umfrage ist 2 Jahre alt. Wie siehst du das heute? Ist das wirklich so ein Tabu?
Ja und nein. Also ich habe natürlich viele Reaktionen auch bekommen. Natürlich ist es immer noch so, wenn wir dringend einen Tampon brauchen, wir sitzen im Großraumbüro, dann rufen wir jetzt nicht durch die Bänke einmal, hat mal jemand einen Tampon, sondern dann fragen wir mal per Mail die Kollegin, die gegenüber sitzt oder so. Also solche Situationen kenne ich selbst. Es ist, glaube ich, in den letzten 2 Jahren ein bisschen besser geworden, dadurch, dass die Menstruationstasse auf den Markt kam, man auf einmal ganz neue Produkte auch in den Medien wiederfand, darüber gesprochen wurde. Aber trotzdem sagt man nie so richtig, ich habe jetzt meine Tage oder so in einer großen Runde und ich habe es auch bei meinem Buch gemerkt, wenn ich gesagt habe, oder wenn man irgendwie sagt, ja Mensch, was machst du denn gerade? Oh, ich schreibe ein Buch. Ja, worüber denn? Menstruation. Bumm. Da war erstmal so, dass die Leute komisch geguckt haben
Stille.
Und sich erstmal fangen mussten und dann irgendwann, ja, ich glaube, ich hole mal ein Bier oder interessant, ja, und sonst. Also es ist noch so ein Thema, das nach wie vor die Tanzfläche sozusagen leer spielt, muss man sagen.
Okay, also so ein bisschen noch beschämt wird es irgendwie, man wird vielleicht rot. Warum eigentlich? Was glaubst du, was macht das aus?
Ja, ich habe mich ja viel damit beschäftigt und mir ging es auch am Anfang selbst so. Also ich bin auf das Thema gekommen, weil eine Freundin von mir sagte, ja, das letzte Tabu, wir haben uns unterhalten, was das letzte Tabu ist, die Menstruation. Und ich merkte selbst so, habe ich auch echt keinen Bock drüber zu reden. Hat mich trotzdem angefixt, da habe ich recherchiert und was mich wirklich geschockt hat, es geht ja ganz weit zurück, tausende von Jahren geht es zurück. In der Bibel steht, die Frau ist 7 Tage unrein, dann nochmal 7 Tage muss sie sich fernhalten. Die alten griechischen Philosophen haben sich Gedanken gemacht, wo kommt dieses Blut her? Und man kam immer zu dem Konsens, dieses Blut ist irgendwie unheimlich, man weiß nicht, was es ist, es muss was mit Krankheit zu tun haben, es ist giftig. Dann hieß es, die Ernte verdirbt durch die Menstruation der Frauen, die Bienen sterben. Also eigentlich sind wir schuld, gar nicht Glyphosat oder sowas. Spiegel werden matt, Wein wird sauer. Und in den 1920er Jahren kam dann ein Wissenschaftler um die Ecke, der mit einem abstrusen Versuch dann festgestellt hat, es ist wirklich giftig, da ist das Minotoxin. Das ist einfach ganz wahnsinnig gefährlich, diese blutenden Frauen. Und das hat sich in den Köpfen immer weiter getragen. Also in den 70er, 80er Jahren war es noch so, dass es hieß, Frauen, die ihre Tage haben, dürfen nicht mit in eine Röntgenabteilung da, weil dann die Bilder nichts werden können. Sie dürfen keine Wurst machen, keine Marmelade einkochen, keine Dauerwelle, weil das kann ja nichts werden, wenn sie ihre Tage haben. Also der völlige Wahnsinn.
Und auf der anderen Seite heißt es in deinem Buch Untertitel, das ist ein unterschätztes Phänomen.
Ja.
Wieso?
Ja, wir wissen halt sehr, sehr wenig über unseren Zyklus. Das geht ja eigentlich schon mal gar nicht, finde ich. Wir sollten unseren Körper kennen. Und der Zyklus hat auch eine gewisse Kraft. Wir können auch dadurch was Positives entwickeln. Zum Beispiel rund um den Eisprung, die Hormonschwankungen, die wir da haben, lösen auch aus, dass wir auf einmal besser drauf sind, schlagfertiger sind, eine andere Wirkung auf Männer haben, hat auch was mit Duftstoffen zu tun. Kurz vor der Periode, das kennen wir, Stichwort PMS, sind wir jetzt nicht so besonders gut drauf. Ist aber auch eine Art von, man kann auch sagen, das ist eine Zeit, da kann man sich auch mal auf sich besinnen. Das kann auch was Kreatives sein. Das hat schon Virginia Woolf erzählt, das hat Doris Lessing in einem Buch verarbeitet, dass Frauen in dieser Zeit zu einer besonderen Klarheit kamen und auf ihr Leben geguckt haben und auf einmal wussten, wie sie sich entscheiden müssen. Das haben wir ja alles gar nicht mehr. Also ich plädiere auch dafür, ohne dass es jetzt esoterisch klingen soll, dass man einfach mal sagt, so, ja, jetzt habe ich meine Tage, aber vielleicht muss ich ja gar nicht so tun, als wäre jetzt alles perfekt und ich wäre total super und nichts ist, sondern ich ziehe mich vielleicht einfach mal zurück und wenn ich das Bedürfnis habe, mal heute Abend nichts zu machen, dann mache ich auch nichts und kümmere mich einfach nur um mich und denke mal über mich nach. Kann ja nicht schaden, finde ich. Und ja, ich wollte eine Sache noch sagen, dass die Medizin ist ja immer noch so eine männerdominierte Medizin. Und gerade Stichwort Menstruation, Sachen wie PMS oder Endometriose sind bis heute überhaupt nicht richtig erforscht. Wenn man das tun würde, wären wir auch viel, viel weiter. Also auch da ist es sehr unterschätzt, dass es einfach immer noch nicht richtig berücksichtigt ist.
Also so ein bisschen blinder Fleck in der Medizin.
Ja, ein blinder Fleck, genau, das hast du sehr gut gesagt. Das stört mich natürlich auch wahnsinnig.
Gerade da, Heike, habe ich mich so gefragt, eben es heißt Tabuthema, es heißt blinder Fleck in der Medizin. Und dann musst du für ein Buch dazu recherchieren. Wie war es denn? War es einfach, an die ganzen Infos zu kommen?
Ja, doch, eigentlich schon. Also ich habe mir eine tolle Gynäkologin geschnappt, die mir erstmal die ganzen wissenschaftlichen Sachen erzählt, was da überhaupt passiert im Körper, weil ganz genau wissen wir es ja alle nicht. Sag mal jemand, man soll einen Penis zeichnen, das geht. Sag mal jemand, man soll eine Gebärmutter oder eine Vagina zeichnen, dann hört es schon wieder auf. Also das zeigt auch, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Und die hat mir das dann alles nochmal genau erklärt. Ich habe das immer wieder mit meinen Worten zusammengefasst. Dann habe ich natürlich viele Frauen befragt. Also von der 80-jährigen Oma bis hin zur Prostituierten, von der ich wissen wollte, bist du eigentlich einmal im Monat arbeitsunfähig oder wie machst du das?
Ich hatte noch nie von einem Schwamm gehört vorher.
Ja,
das ist zum Einführen.
Ich auch nicht. Ich
also,
auch
okay.
Viele, genau, dieser Schwamm, dieser Naturschwamm oder es gibt eben auch alternativ Soft-Tampons, das sind so Kunststoffdinger, die man sich einführt. Also das macht die Prostituierte und sie sagt, dadurch merkt kein Mann was. Also da wird das Blut einfach sozusagen hinten gehalten und kommt nicht durch und ja, und ich habe da auch natürlich Sachen ausprobiert, von der Spezialunterwäsche aus den USA über Menstruationstassen bis hin zu Stoffbinden. Habe natürlich aber auch ganz viel Fachliteratur gelesen.
Heike Kleen hat das Tagebuch geschrieben, Untertitel Alles über ein unterschätztes Phänomen. Heike, was bedeutet alles? Du hast ja schon mal eben ein paar Sachen aufgezählt, aber was sind noch so Themen, mit denen du dich im Buch beschäftigt hast?
Einen mit der Geschichte befasst, also welche Mythen gibt es auch rund um die Menstruation. Zum Beispiel ist es so, dass das Blut ja in Film literweise fließt. Also was für ein Bild von der Menstruation in Film oder auch in der Werbung gezeigt wird. Im Film ist es immer so, es sind immer ganz junge Schulmädchen, die haben meistens einen Rock an, sind ganz alleine irgendwo mit Männern, die alle hysterisch werden. So viel zum Thema Frauen sein, immer nur hysterisch. Das ist wirklich albern, was da ist. Oder es sind Männer, Väter, die auf einmal irgendwelche Produkte für Mädchen kaufen müssen, weil die gerade zum ersten Mal ihre Tage, der Vater ist alleine. Also das ist so 80er alles, was da bis heute an Filmen gezeigt wird. Und die Werbung ist auch so albern, die habe ich mir natürlich auch genau angeguckt, dass man ist immer ganz extrem gut drauf und springt morgens gut gelaunt aus dem Bett, weil man eben genau diesen einen Tampon benutzt hat, die Sonne scheint, man hat glänzendes, glattes, seidiges Haar. Ich sag mal so, wenn das so wäre, würde ich jede Nacht einen Tampon reinschieben. Mhm. Das ist wirklich albern.
Aber es gibt auch noch einen Aspekt, den du angesprochen hast, und zwar den Aspekt Sex und Menstruation. Situation.
Ah ja, natürlich.
Und da gibt es irgendwie auch bei vielen Paaren offenbar ein Tabu, da lieber nicht. Aber umgekehrt sprichst du auch über die Lust, die viele Frauen in dieser Zeit empfinden.
Also es gibt auch Frauen, die es dann besonders schön finden. Das liegt zum einen daran, dass die ganzen Geschlechtsorgane besser durchblutet sind. Man spürt wohl mehr. Ja, das gibt es durchaus. Es ist natürlich nicht immer so, dass alle Männer da unbedingt drauf stehen, aber vielleicht ist es auch ein bisschen überbewertet. Ich sag mal so, im Dunkeln würde wahrscheinlich keiner was merken, vorausgesetzt eben, es kommt nicht zum Oralsex. Ich glaube, das würde man dann doch merken. Es gibt auch Männer mit Menstruationsfetisch, habe ich gelernt. Da, ehrlich gesagt, habe ich dann mal wieder was dazugelernt. Ich habe mit einer Prostituierten auch gesprochen, die gesagt hat, ja, ist meine Binden und Tampons, die packe ich dann in den Briefumschlag und tue die da unten in den Briefkasten und da holt dann jemand die ab und zahlt dafür Geld. Und also da, wo bei anderen Leuten so eher das Gefühl ist, muss nicht unbedingt sein, geht bei anderen Leuten wiederum die Sonne auf. Und da gibt es interessante Videos im Netz. Ich war doch ein bisschen überrascht, geschockt, was es alles gibt.
Im Netz gibt es irgendwie viel Skurriles vielleicht auch, aber auf der anderen Seite, Stichwort Aufklärung in Deutschland, auch das so ein Aspekt bei dir. Sprechen wir immer noch viel zu wenig richtig offen über dieses Thema, auch in der Schule, in der Erziehung?
Ja, also ich denke, das Thema Menstruation und Sex, also das ist ja alles im Aufklärungsunterricht mit drin. Ich habe auch für das Buch mit einer Hebamme gesprochen, die Sexualaufklärung an Schulen macht. Und da ist es so, dass man natürlich erstmal ganz viel über den Sex an sich spricht. Wie viel dann noch über die Menstruation gesprochen wird, hängt von demjenigen ab, der es macht und ob derjenige dann Lust dazu hat. Da werden dann auch mal Mädchen und Jungs voneinander getrennt, dass auch wirklich alle Fragen gestellt werden können. Es wird dann aber auch mal gemeinsam gefragt, was könnt ihr Jungs, was glaubt ihr, was könntet ihr denn tun, wenn es dem Mädchen schlecht geht und so. Ich glaube, die Ansätze sind schon ganz gut. Was das Problem, glaube ich, immer noch auch ist, da können auch wir Mütter uns vielleicht noch eher weiterentwickeln, dass man nicht immer so in dieses Ding rangeht, ja, jetzt hast du es auch, so ein Pech und da musst du jetzt durch und so.
Du zitierst dann, da Caroline Kebekus, jetzt ja, hast genau, du auch die Scheiße.
Genau, jetzt hast du die Scheiße auch, genau.
Man kann diesen ersten Instinkt, also dieses Gefühl, das so zu vermitteln, nachvollziehen, wenn man an die Schmerzen denkt, aber es ist ein falsches Bild eigentlich.
Ja, ist auch self-fulfilling prophecy natürlich. Wenn du deiner Tochter vorlebst, dass es das Schlimmste der Welt ist und du jeden Monat da gebeutelt in der Ecke liegst, dann wird die das übernehmen. Wenn du dann sagst, ja gut, ist jetzt so, aber jetzt feiern wir mal diesen Tag, du kriegst ein kleines Geschenk, wir gehen schön essen und das ist nicht der Weltuntergang, sondern es zeigt, du kannst jetzt Leben schenken. Und irgendwann darf noch ein paar Jahre dauern natürlich, aber das ist ein ganz anderes Gefühl und es gibt Länder, in denen das wirklich gefeiert wird. In Japan trommelt man die Familie zusammen, es gibt roten Reis, es gibt Geschenke. Also über uns die Konfirmation, sag ich mal, wird da die erste Menstruation gefeiert. Das kann man sich bei uns jetzt nicht so gut vorstellen, aber zumindest im Kleinen könnte man ja auch mal einen Schritt in die Richtung machen. Das finde ich ganz schön.
Jetzt hast du so viel zu diesem Thema recherchiert. Gibt es eine Sache, wo du sagen kannst, so, das hat dich mit am meisten überrascht? War dir vorher gar nicht so bewusst?
Ja, also was mir gar nicht so bewusst war, glaube ich, ist eigentlich, dass es auch so viel mit Feminismus zu tun hat und dass unser Frauenbild, unser Bild heute von uns selbst und auch der Ekel, den wir damit verbinden und auch diese Scham, die wir nach wie vor rund um das ganze Weibliche haben, dass das eben auch so sehr von Männern gemacht wurde. Also dass wirklich Männer über die Jahrtausende immer wieder gesagt hat, die Frau ist unrein, die Frau ist, das Blut ist giftig, die Frau ist irgendwie eklig, die kann dies nicht, die kann das nicht. Deswegen grenzen wir sie aus. Und ganz früher war es so, dass die Frau heilig war und das Menstruationsblut heilig und dann kippte das mit der Kirche. Und das hat mich doch geschockt. Und ich wurde immer wütender bei der Recherche und immer feministischer. Das kann doch wohl alles gar nicht wahr sein.
Und das sprichst du auch an im Buch, hast du das Gefühl, es gibt ja so einen aktuellen Hype um Feminismus, so Eindruck, den wir in einer Stunde lieber auch immer mal wieder besprechen. Also mittlerweile Feminist irgendwie sich auf ein T-Shirt zu schreiben, ist irgendwie cool. Könnte das jetzt auch was daran ändern, an diesem Tabu Menstruation?
Vielleicht, ich weiß es nicht, so ein bisschen. Es gibt auch eine Frau, die eine blutende Vagina auf ein T-Shirt gedruckt hat. Das hat dann doch für etwas Furore gesorgt, das ist schon ein paar Jährchen her. Ich freue mich natürlich, dass sich da mehr tut. Und Feminismus heißt ja nicht nur, dass wir die gleichen Rechte und Pflichten haben und die gleichen Chancen, sondern eben auch, dass wir auch mit unserem Körper anders umgehen und dass wir stolzer sind oder überhaupt stolz sind und uns nicht einreden lassen, dass wir minderwertig sind. Ich hoffe, die Menstruation wirklich mal aus dieser Ecke rauskommt, weiß ich nicht. Also ich arbeite auch viel für Talkshows und habe gedacht, Mensch, das Thema Menstruation wurde ja noch nie in irgendeiner Talkshow erwähnt, habe das mit verschiedenen Redaktionen, Talkshow-Redaktionen besprochen, ob man das nicht auch mal machen könne. Und dann haben die gesagt, oh nee, das können wir unseren Zuschauern echt nicht zumuten. Ist ja alles ganz interessant. Ich wollte nicht über Blut sprechen, sondern über neue Produkte und was, wie das alles entstanden ist, unser komisches Bild. Und die haben gesagt, also entweder war der Moderator zu verklemmt oder man kann es den Zuschauern nicht zumuten, darüber zu reden. Also umso toller, dass ihr das macht heute.
Danke, Heike Kühn. Dankeschön für den Besuch in eine Stunde Liebe.
Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken.
Das Buch von Heike Kühn, das Tagebuch, gibt es im Heine Verlag. Fast 240 Seiten sind das, kostet 14,99 €. Das war's. Eine Stunde Liebe kommt zum Ende. Und zum Schluss gibt es noch mal ganz schnell ein paar Zahlen hinterhergeschoben. Im Schnitt menstruiert eine Frau 40 Jahre lang, einmal im Monat, circa 5 Tage. Hochgerechnet sind das, haltet euch fest, 2400 Tage, wenn man das so zusammennimmt, 6,5 Jahre. Gott sei Dank nicht am Stück. Lang genug aber, finde ich, um mehr darüber erfahren zu wollen und auch damit entspannteren Umgang einfach zu finden. Egal jetzt, ob als Mann, als Frau, als Transmann, die ja auch Monatsblutungen haben und so weiter und so fort. Ich bin Shani Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.